NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon ist Claudia Venor. Guten Abend und willkommen im Echo des Tages mit diesen Themen im Überblick. Trump, Tränen und Plagiate, der Nominierungsparteitag der Republikaner. Trumps Kandidatur ist heute auch Thema des Kommentars. Türkei, wohin geht die Reise mit Erdogan? Axtangriff bei Würzburg, Bundesanwaltschaft ermittelt. Gefälschter Lebenslauf mit Folgen, SPD-Bundestagsabgeordnete legt Mandat nieder und Merkel trifft May. Der Antrittsbesuch der neuen britischen Premierministerin. Die Entscheidung in Cleveland ist gefallen. Die Mehrheit der Republikaner nominierte Donald Trump zum Kandidaten für das Präsidentenamt. Doch der Parteitag verlief nicht reibungslos, ebenso wenig wie der bisherige Wahlkampf. Mit dem 70-jährigen Trump schicken die Republikaner einen der kontroversesten Kandidaten der letzten Jahrzehnte ins Rennen um das Weiße Haus. Eine tragende Rolle beim Konvent spielte vor allem die Trump-Familie. Aber auch da lief nicht alles rund.
Der Parteitag begann holprig. Im Saal schrien sich Gegner und Befürworter von Donald Trump an. Die Bewegung Never Trump wollte eine Änderung der Regeln durchsetzen, aber der Aufstand scheiterte. Norman Frink war entsprechend enttäuscht.
Ich bin enttäuscht, aber nicht überrascht. Aber ich finde es wichtig, hier zu sein und zeige, dass viele Republikaner Donald Trump nicht akzeptieren.
Als es dann zur entscheidenden Abstimmung der Bundesstaaten kam, schienen die Republikaner fast vereint.
Delegates and alternates, let us commence the call of the roll of the states. Alabama,
Wyoming, Kalifornien, Bundesstaat für Bundesstaat gab Trump seine Stimme. Und am Ende durfte New York den Kandidaten über die Hürde bringen. New York gab die entscheidende Stimme ab, dass die notwendige Mehrheit von 1237 Delegiertenstimmen erreicht war. Der Sohn von Donald Trump verkündete das historische Ergebnis.
And it is my honor to be able to throw Donald Trump.
Es ist mir eine Ehre, Donald Trump über die Hürde zu heben mit den Delegiertenstimmen von New York. Congratulations, Dad, wir lieben dich. Die Familie spielt auf diesem Parteitag eine große Rolle. Sie ist der engste Berater des politischen Außenseiters. Den Auftakt machte am Montag Ehefrau Melania. Ihre Rede war mit Spannung erwartet worden. Sie lobte ihren Mann über den grünen Klee.
Donald is intensely loyal.
Donald ist extrem loyal zu seiner Familie, seinen Freunden, seinen Mitarbeitern, seinem Land. Doch der Auftritt wurde zum Desaster. Ein Journalist aus Kalifornien, der die Rede in einem Café verfolgte, fühlte sich an Michelle Obama im Jahr 2008 erinnert. Er recherchierte und tweetete ganze Passagen, die Melania oder ihre Redenschreiber bei Michelle Obama abgeschrieben hatten.
That you treat people with respect.
That you treat people with dignity and respect.
Doch am Ende verpuffte auch dieses Skandelchen, denn im Mittelpunkt dieser vier Tage steht nur eine Person, Donald J. Trump. Und er kann es offenbar kaum erwarten, endlich die Bühne zu betreten. Denn normalerweise müssen sich die Kandidaten bis zum letzten Tag gedulden, bis sie ihre Antrittsrede halten dürfen. Doch Trump stellte schon seine Frau vor und meldete sich per Videobotschaft aus New York.
I'm so proud to be your nominee for President of the United States.
Am Donnerstag ist dann endlich sein großer Auftritt und dann beginnt der Zweikampf ums Weiße Haus. Der nächste Gegner heißt ganz klar Hillary Clinton.
Eine Zwischenbilanz des Republikanerkonvents zog Sabrina Fritz. Für welche Agenda steht Donald Trump? Welche Chancen hat er, den Kampf ums Weiße Haus zu gewinnen? Und was bedeutete seine Wahl für die USA? Der Kommentar von Martin Ganselmeier.
Eines muss man Donald Trump lassen. Er hat etwas Historisches geschafft. Noch nie hat ein Quereinsteiger, der vor 13 Monaten als krasser Außenseiter belächelt wurde, innerhalb solch kurzer Zeit eine traditionsreiche Partei erobert. Dass Trump von den Delegierten in Cleveland zum offiziellen Präsidentschaftskandidaten nominiert wurde, hat jedoch einen hohen Preis. Mit seiner rechtspopulistischen Stimmungsmache hat Trump sein Land und seine Partei zutiefst gespalten. Die deutliche Delegiertenmehrheit kann darüber nicht hinwegtäuschen. Die Republikaner von heute sind nicht mehr die Partei Abraham Lincolns und Ronald Reagans. Das war auch in der Sportarena von Cleveland spürbar. Tumultartige Szenen zum Auftakt der Parteiversammlung, Kopfschütteln über das Krisenmanagement nach der Rede von Trumps Ehefrau Melania, die an mehreren Stellen bei Michelle Obama abgekupfert war. Auch nach Trumps Nominierung herrschte nicht wirklich Jubel auf den Rängen. Die vorherrschende Stimmung auf dem Parteitag der Republikaner ist die des zornigen weißen Mannes. Unter den knapp 2500 Delegierten befinden sich gerade mal 18 Afroamerikaner und kaum mehr Hispanics oder asiatischstämmige Amerikaner. Die Republikaner von heute sind überwiegend ältere Weiße, reiche Geschäftsleute, erzkonservative Evangelikale und rechtspopulistische Globalisierungsverlierer. Inhaltlich vertreten diese Flügel sehr unterschiedliche Positionen. Auch zwischen Donald Trump und seinem Vizekandidaten Mike Pence liegen in wichtigen außen- und wirtschaftspolitischen Fragen Welten. Einziger gemeinsamer Nenner ist das, was in den bisherigen Reden in Cleveland bis zum Überdruss zu hören war. Obama hat versagt und Hillary Clinton ist kriminell. Amerikas Chefstatistiker Nate Silver hat nachgezählt. Der Name Clinton fiel deutlich häufiger als der von Trump. Dass der frühere Präsidentschaftsbewerber Ben Carson nicht davor zurückgeschreckt ist, Clinton als Lucifer zu bezeichnen, zeigt, wie tief die Partei gesunken ist. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass sich Trumps Siegeszug bis ins Weiße Haus fortsetzen wird. Nur Spalten, nur Verbalattacken, alles schwarzmalen und schlechtmachen, das allein reicht nicht für einen Wahlsieg. Ronald Reagan gewann, weil er Zuversicht und Positives ausstrahlte. Seine Vision von Amerika als leuchtender Stadt auf einem Hügel machte die Herzen der Wähler weiter, nicht enger. Ebenso Obamas optimistisches Yes, we can. Wenn Donald Trump im November wirklich gewinnen will, dann reicht seine Parole Make America Great Again nicht aus. Trump muss endlich vorleben, wie er Amerika großartiger macht und sein Land zusammenführt, statt es zu spalten.
Martin Ganselmeier kommentierte im Echo des Tages. 5 Tage nach der Niederschlagung des Putschversuchs in der Türkei tagt erstmals der Nationale Sicherheitsrat unter der Leitung von Präsident Erdogan. Dieser hatte eine wichtige Entscheidung, die dort getroffen werden soll, angekündigt. Vermutet wird, dass es weitere Gesetzesverschärfungen geben wird. Rund 9.500 Menschen wurden inzwischen festgenommen. Eine Entlassungs- und Verhaftungswelle rollt durchs Land. In Behörden wurden zigtausende Mitarbeiter entlassen oder suspendiert. Universitätslehrer und Wissenschaftler dürfen nicht ausreisen. Die Regierung geht mit aller Härte gegen vermeintliche Gegner vor, insbesondere Gülen-Anhänger. Aus Istanbul, Reinhard Baumgarten.
Nach Darstellung der Regierung hat die Gülen-Bewegung den Staat unterwandert und versucht, die Macht zu übernehmen. Höhepunkte der subversiven Unterwanderung sei der Putschversuch vom 15. Juli gewesen, erklärte Regierungschef Binali Yıldırım. Wir haben nicht die geringsten Zweifel, wer diesen hinterhältigen Putsch verüben wollte. Wir wissen, wer es war und wer die Befehle gegeben hat. Fethullah Gülen, nach eigenen Angaben 77 Jahre alt, soll das Superhirn hinter dem Umsturzversuch gewesen sein. Der in den USA lebende Prediger weist alle Anschuldigungen zurück. Ministerpräsident Yıldırım glaubt aber an die zusammengetragenen Beweise und er gelobt. Diese Terrororganisation ist nicht länger ein Bauer irgendeines Landes. Helft ihnen erst gar nicht. Gebt euch keine Mühe mit ihnen. Wir werden sie mit Stumpf und Stiel ausreißen. 50 bis 60.000 Staatsbedienstete sind entlassen worden. 3 Millionen Staatsdiener haben Urlaubssperre. Akademiker dürfen das Land nicht verlassen. Befürchtet wird kein Braindrain, sondern die Flucht von mutmaßlichen Gülenisten aus den Universitäten. Nach Militär, Justiz und Polizei ist nun der Bildungssektor an der Reihe. Zehntausende Lehrer wurden gefeuert. Rund 1600 Dekane an Universitäten mussten gehen. Ebenso 30 Gouverneure und 8.500 Polizisten. Präsident Erdogan sprach bereits in der Putschnacht von notwendigen, Zitat, Säuberungen. Präsident Erdogan führe nach eigenem Bekunden einen Kampf gegen eine große Terrororganisation, der Wochen, Monate, vielleicht sogar jahrelang dauern könne, sagt der Sicherheitsexperte Serkan Demirtas. Er will die gesetzlichen und sicherheitspolitischen Voraussetzungen schaffen, um in den staatlichen Institutionen gegen die Gülen-Organisation vorzugehen. Präsident Erdogan hat wichtige Entscheidungen für heute angekündigt, die nach den Treffen von Nationalem Sicherheitsrat und Ministerrunde verkündet werden sollen. Die Treffen dauern zur Stunde noch an.
Nach dem Axtangriff eines 17-Jährigen auf Fahrgäste in einem Regionalzug nach Würzburg schweben 2 der 5 Tatopfer nach wie vor in Lebensgefahr. Es handelt sich um den Vater einer Urlauberfamilie aus Hongkong sowie den Freund der Tochter. Die Ermittlungen in diesem Fall hat inzwischen die Bundesanwaltschaft übernommen, da es sich vermutlich um einen islamistischen Terrorakt handelte. Auch Bundesinnenminister de Maizière äußerte sich heute dazu in Berlin. Einzelheiten von Jörg Seiselberg.
Seinen Urlaub hat Innenminister de Maizière unterbrochen, um persönlich die aktuellen Erkenntnisse zum Axtattentat von Würzburg zu präsentieren.
Nach dem bisherigen Stand der Ermittlung deutet vieles darauf hin, dass es sich um ein Attentat eines Einzeltäters handelt, zu dem er sich durch die Propaganda des sogenannten Islamischen Staates angestachelt gefühlt hat.
Wann und wo das Video aufgenommen worden ist, sei weiterhin unklar. Aber, so betont der Innenminister,
es handelt sich nach der Auswertung der Experten um ein klassisches Abschiedsvideo eines Selbstmordattentäters. Der Täter bekennt sich zum sogenannten Islamischen Staat. Hinweise für eine Anordnung des sogenannten Islamischen Staates enthält das Video nicht.
Möglicherweise, so de Maizière, sei das Attentat von Würzburg ein Fall, der im Grenzgebiet zwischen Terror und Amoklauf liege. Verfassungsschutzpräsident Maaßen weist dagegen darauf hin, dass es zur Strategie des IS gehöre, generell radikalisierte junge Menschen im Westen auch zu Einzeltaten zu motivieren.
Diese Aufrufe sind aus unserer Sicht auch auf fruchtbaren Boden gefallen. Es sind Einzeltäter, die sich dann auf den IS berufen und der IS nimmt diese Taten auch als eigene Taten wahr und propagiert diese.
In Karlsruhe hat die Bundesanwaltschaft heute den Würzburger Fall an sich gezogen und ermittelt wegen des Verdachts einer Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung. Es soll auch geklärt werden, ob es möglicherweise Hintermänner des Attentats gibt. Der Innenminister warnt:
Wie die gesamte EU steht auch Deutschland im Fokus, im Zielgebiet des internationalen Terrorismus. Ich sage deshalb schon länger, die Lage ist ernst. Wir müssen auch in Deutschland mit Anschlägen durch Kleinstgruppen oder radikalisierte Einzeltäter rechnen.
Als Konsequenz aus Würzburg fordert der Innenminister unter anderem eine Ausweitung der Videoüberwachung, mehr Polizei und auch eine bessere Zusammenarbeit zwischen Internetprovidern und Sicherheitsbehörden. Noch unklar ist die Identität des Attentäters. In seinem Zimmer soll ein pakistanischer Pass sichergestellt worden sein. Verfassungsschutzchef Maaßen.
Es sprechen gute Gründe dafür, dass er unter einer anderen Identität sich beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gemeldet hat.
Innenminister de Maizière ist hier noch vorsichtiger und sagt, in der Frage der Identität müssten weitere Ermittlungen abgewartet werden.
Gegen die Tatsache, dass es sich um einen Pakistani handelt, spricht die Tatsache, dass offenbar der Anruf über einen verunglückten bekannten Freund, Verwandten aus Afghanistan ein möglicherweise auslösendes Motiv für die Tat war. Und es gibt auch nach den mir vorliegenden Informationen einen Antrag auf Familienzusammenführung, der sich auf Afghanistan bezieht.
Der Chef des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge Weise betont, seine Behörde arbeite daran, auf der Grundlage eines im Februar beschlossenen Gesetzes die Identifizierung der Flüchtlinge wasserdicht zu machen.
Eindeutige Identifikation ist der Fingerabdruck. Und das wird jetzt gemacht. Und damit ist der Sicherheitsaspekt, wir werden in diesem Jahr sicherstellen, dass alle Menschen, die bei uns sind, individuell erkannt sind.
Innenminister de Maizière appellierte mit Nachdruck an ehrenamtliche Flüchtlingshelfer, sich durch das Attentat in Würzburg nicht von ihrem Engagement abbringen zu lassen.
Jahrelang baute die SPD-Bundestagsabgeordnete Petra Hinz ihre Karriere auf falschen Angaben zu Schule und Studium auf. Sie hatte, anders als es in ihrer veröffentlichten Vita zu lesen war, weder Abitur noch Staatsexamen in Jura. 11 Jahre, so lange ist sie im Bundestag, fiel das nicht weiter auf. Doch dann stürzte das Lügengebäude in sich zusammen. Auf massiven Druck ihrer Partei gibt sie jetzt ihr Bundestagsmandat auf. Aus Essen berichtet Daniel Kur.
Der Druck auf Petra Hinz war am Ende zu groß. Am Nachmittag ließ sie über ihren Anwalt verkünden, dass sie mit sofortiger Wirkung auf ihr Bundestagsmandat verzichten will. Dies habe sie bereits Bundestagspräsident Norbert Lammert mitgeteilt. Im Laufe des Tages hatten viele Sozialdemokraten, sowohl in Essen als auch in Berlin, zum Ausdruck gebracht, dass sie diesen Schritt von Petra Hinz erwarten würden. NRW-Justizminister Thomas Kutschaty, der auch Chef der Essener SPD ist, zeigte sich schockiert über das Verhalten seiner Kollegin.
Wir sind alle entsetzt in der Essener SPD, was da passiert ist, wie es ihr gelungen ist, 30 Jahre lang ihre Biografie zu fälschen und zu verheimlichen. Und ist natürlich auch ein großes Stück enttäuscht.
Die falschen Angaben hätten über die Enttäuschung hinaus auch weiteren Schaden angerichtet, sagte Kutschaty, der eigentlich im Nordseeurlaub ist.
Für Politikerinnen und Politiker ist es wichtig, dass sie Vertrauen genießen. Hier ist mit einer falschen Biografie das Vertrauen doch erheblich erschüttert worden. Deswegen bedarf es jetzt großer Kraftanstrengungen, das Vertrauen in Politik, in Politikerinnen und Politiker wieder zurückzugewinnen. Aber der Rückzug von Petra Hinz ist, glaube ich, ein guter Schritt in die richtige Richtung.
Ein wahres politisches Erdbeben war es, das die SPD in einer ihrer Hochburgen erschüttert hat. Karl-Heinz Endroschat, Vizechef des Essener Unterbezirks, versuchte sich zu erklären, wie Petra Hinz so lange mit den erfundenen Bildungsabschlüssen leben konnte.
Ich bin kein Forensiker, aber ich weiß, dass Menschen sich Legenden aufbauen, an die sie später glauben, die sie übernehmen als Teil ihrer Realität. Und die sind dann sehr überzeugend.
Ob wirklich niemand in der SPD von falschen Angaben in ihrem Lebenslauf wusste, ist im Moment noch unklar. Karl-Heinz Endroschat führt aber als Erklärung für das angebliche Nichtwissen in seiner Partei an, dass in der SPD Abschlüsse nicht so wichtig seien.
Sehen Sie, in unserer Partei kann jeder, auch wenn er kein Abitur hat, wenn er kein Studium hat, in Mandate gelangen. Das ist wichtig und deswegen ist es für uns auch nicht ganz so wichtig zu prüfen, ob dann die Angaben stimmen. Und wir bringen natürlich unseren Kandidatinnen und Kandidaten einen großen Vertrauensvorschuss entgegen.
Ähnlich argumentiert man heute auch in Berlin. Die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion, Christine Lambrecht, sagte, gerade in der SPD zählten nicht Hochschul- und Studienabschlüsse, sehr wohl aber Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Auch sie hatte ein schnelles Handeln von Petra Hinz gefordert. Und dass der Fall Petra Hinz nicht nur die Politik, sondern auch die Justiz beschäftigt, verkündet die Essener Staatsanwaltschaft. Deren Sprecherin Annette Milk sagte heute Nachmittag,
bei uns sind jetzt 2 Strafanzeigen von Bürgern eingegangen und wir prüfen im Moment, ob ein Anfangsverdacht wegen eines Täuschungsdeliktes vorliegen könnte.
Also auch juristisch hätten ihr erfundenes Abitur und Jura-Examen für Petra Hinz womöglich noch ein Nachspiel. Viel stärker aber dürfte das Nachbeben in der SPD in den kommenden Tagen werden, denn der politische Sommerskandal 2016 ist gefunden.
Es ist das erste persönliche Treffen der Premierministerin und der Bundeskanzlerin. Theresa May und Angela Merkel hatten bis heute noch nie persönlich miteinander zu tun. Die beiden werden schon seit Tagen miteinander verglichen, was trennt, was einzieht. Herauskam, dass sie beide Pfarrerstöchter, verheiratet und kinderlos sind. Aber können sie allein deshalb gut miteinander? Den, sagen wir, Lackmustest erlebt Anna Engelke momentan in Berlin. Sie ist uns jetzt live zugeschaltet. Lässt sich denn schon sagen, ob die beiden gut miteinander klarkommen? Wie ist die Atmosphäre?
Also Theresa May ist vor einer guten Stunde hier vorm Kanzleramt vorgefahren und dort sehr herzlich von Angela Merkel begrüßt worden. Und zwar erst mit kräftigem Händeschütteln und dann mit militärischen Ehren, also roter Teppich, Nationalhymne und Abschreiten der Ehrenformation der Bundeswehr. Alles patzerfrei. Wie bei einem Tanzpaar hat Angela Merkel ihren Gast aus London gut über dieses diplomatische Parkett geführt. Die Kanzlerin hat das ja schon sehr häufig gemacht und auch eine gewisse Übung darin. Und die Pressekonferenz selbst, die begann mit fast 20-minütiger Verspätung. Sie läuft auch noch. Und hier ein Eindruck des freundlichen Tons, den die Kanzlerin Theresa May gegenüber angeschlagen hat.
Ich freue mich sehr, dass wir die Möglichkeit zu einem ersten Austausch heute hier haben. Ich begrüße die Premierministerin noch einmal ganz herzlich und verspreche, dass wir sicherlich von deutscher Seite immer unsere Interessen vertreten werden, wie das Großbritannien für seine Bürgerinnen und Bürger auch tut, aber dass wir dies in einer freundschaftlichen Atmosphäre und auf der Grundlage vieler gemeinsamer geteilter Überzeugungen tun werden.
Und neben der Kanzlerin stand dann Theresa May und als sie das Wort ergriff, überraschte sie erstmal mit diesen Worten.
Vielen Dank und es freut mich sehr, in Berlin zu sein.
Das war es dann aber auch, was wir auf Deutsch von Theresa May gehört haben. Sie ist dann ins Englische übergewechselt.
Um welche Themen geht es denn sonst vor allem? Spielt der Brexit wahrscheinlich doch auch eine Rolle, ne?
Der Brexit spielt eine Rolle, aber zunächst hat Angela Merkel die Chance dieser Pressekonferenz genutzt, um sich noch einmal an die Opfer der Terrorattacke oder der Attacke in Würzburg gestern zu wenden. Sie sagte, der Angriff mit dem Messer und der Axt gestern Abend, das sei eine unfassbar grausame Tat und ihre Gedanken seien bei den Opfern des Verbrechens. Und was ich auch noch interessant finde, ist, dass Angela Merkel ausdrücklich der Polizei gedankt hat. Da sagt Merkel, sie tat, was sie konnte, um noch mehr Opfer zu verhindern und die Tat zu bannen. Damit hat sich die Kanzlerin ganz klar hinter die Polizei gestellt. Theresa May ihrerseits hat auch noch einmal der Opfer gedacht. Und dann ging es um das Eigentliche und geht es auch immer noch, weswegen Theresa May hier in Berlin ist. Also ihr erster Antrittsbesuch, das gegenseitige Kennenlernen, der Brexit. Da hat Angela Merkel versichert, natürlich werde man darüber sprechen, aber es werde jetzt keine Vorverhandlung über den Brexit geben. Und jetzt gerade in dieser Pressekonferenz befinden sich die beiden Politikerinnen in der Fragerunde.
Erste Eindrücke vom Treffen zwischen Kanzlerin Merkel und Premierministerin May. Live aus Berlin von Anna Engelke. Reich reduziert, mehr Arm weniger. So könnte man kurz zusammenfassen, was die EU-Kommission an nationalen Zielen zur Senkung von Treibhausgasemissionen vorschlägt. Die einzelnen Mitgliedstaaten müssen demnach bis 2030 ihren Schadstoffausstoß bei Verkehr, Gebäuden, Landwirtschaft und Abfallbeseitigung zwischen 0 und 40% senken. Oben auf der Skala, also reiche Länder wie Deutschland, Luxemburg, Schweden oder Finnland, müssen bis zu 40% verringern. Ärmere wie Bulgarien oder Rumänien nur 2%. Oder gar nicht. Aus Brüssel, Kai Küstner.
Sich auf Klimaziele zu verständigen, kann schwierig genug sein. Noch anstrengender aber ist es normalerweise, diese dann auch wirklich einzuhalten. Damit das passiert, hat die EU-Kommission nun jedem einzelnen Mitgliedstaat der Europäischen Union Werte vorgegeben, damit die wissen, wie stark sie den Ausstoß von Treibhausgasen bis zum Jahr 2030 drosseln müssen.
It is based on Fairness.
Dieser Plan ist geprägt von Fairness, Wirtschaftlichkeit und, was so wichtig ist gerade heute, Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten. Befand der für die Energieunion zuständige EU-Kommissionsvize Šefčovič. Für Deutschland bedeutet das, bis zum Jahr 2030 soll die Bundesrepublik 38% weniger klimaschädigendes CO2 in die Atmosphäre pusten, gemessen am Wert aus dem Jahr 2005. Die Bundesregierung begrüßte sogleich den Kommissionsvorschlag. Manche sprechen von Lastenteilung. Ich finde, der Begriff Chancenteilung trifft es besser, erklärte Umweltministerin Hendricks. Klimaschutz sei eine große Chance für die Modernisierung der Volkswirtschaften. Ähnlich sieht es der für das Thema zuständige Kommissar Caniete. Es geht bei unseren Plänen um mehr als nur Zahlen. Es geht um die richtigen Investitionsmöglichkeiten für unsere Wirtschaft und darum, im weltweiten Rennen um saubere Energie in Führung zu bleiben. Die EU sieht sich gern selbst als der weltehrgeizigster Klimaretter. Umweltschützer aber kritisieren die Europäer regelmäßig. So auch jetzt. Die EU muss endlich ihr schwaches Klimaziel nachbessern, fordert etwa der Bund für Umwelt- und Naturschutz in Deutschland, BUND. Mit dem Abkommen von Paris hatte sich die EU auf das Gesamtziel verpflichtet, ihren CO2-Ausstoß bis 2030 um 40% zu senken, im Vergleich zu 1990. Viel zu wenig ist das, finden Umweltschützer. Der EU-Klimakommissar Caniete hingegen meint, wir machen ernst. Wir sind diejenigen mit den ehrgeizigen Zielen. Dabei ist nicht ausgeschlossen, dass um die Klimavorgaben der Kommission noch heftig gerungen wird. Sowohl Einzelstaaten als auch EU-Parlament müssen denen nämlich zustimmen. Die ehrgeizigsten Auflagen bekommen Schweden und Luxemburg. Am unteren Ende der Lastenskala finden sich osteuropäische Länder wie Polen, Rumänien, Bulgarien, die noch stark auf Kohlekraft setzen. Parallel zu den Klimavorgaben macht die EU-Kommission Vorschläge, wie sie den europäischen Verkehr umweltfreundlicher gestalten will. Wenn wir gar nichts tun, dann wird dieser Bereich nach 2030 derjenige mit dem höchsten CO2-Ausstoß sein, stellte EU-Verkehrskommissarin Bulc fest. Unter anderem ist geplant, langfristig Grenzwerte für den Ausstoß klimaschädlicher Stoffe durch Busse und Lastwagen festzulegen. Bislang gibt es CO2-Grenzwerte nur für Pkw und Transporter. Lkw-Hersteller dürften also gezwungen sein, sich langsam mit diesem Gedanken vertraut zu machen. Auch über diesen Kommissionsvorschlag aber wird zunächst noch viel diskutiert werden. Das ewige Ringen zwischen Klimaschützern und Industrie darum, wie stark oder schwach Vorgaben auszufallen haben, wird weitergehen.
Der bekannte und preisgekrönte Journalist Pavel Scheremet ist heute durch eine Autobombe in Kiew getötet worden. Er galt als prominenter Unterstützer der Oppositionsbewegung Maidan in der Ukraine und verurteilte mehrfach russische Interventionen. Präsident Poroschenko nannte den Anschlag eine fürchterliche Tragödie und kündigte umfassende Aufklärung an. Aus Moskau Markus Sambale.
Das Auto explodierte heute früh mitten im Zentrum von Kiew. Auf Fotos ist der ausgebrannte und schwer beschädigte Wagen zu sehen. Die Behörden vermuten, dass eine Bombe mit Zeitzünder oder Fernzünder detonierte. Der ukrainische Präsident Poroschenko forderte, die Umstände restlos aufzuklären und die Täter zu bestrafen. Die Hintergründe liegen im Dunkeln. Unklar ist auch, ob der mutmaßliche Anschlag Pavel Scheremet galt, denn er war mit dem Auto seiner Partnerin und Kollegin unterwegs, einer bekannten ukrainischen Publizistin. Pavel Scheremet stammte aus Weißrussland und hatte dort in den 90er Jahren als Journalist für regierungskritische Medien in Minsk gearbeitet. Er wurde später Korrespondent für das russische Fernsehen und ging auch vorübergehend nach Russland. Seit 5 Jahren lebte Scheremet in Kiew, wo er für die Online-Zeitung Ukrainskaya Pravda arbeitete und eine Radiosendung moderierte. Der 44-Jährige sprach sich für den pro-westlichen Kurs von Präsident Poroschenko aus, kritisierte regelmäßig Korruption und Probleme bei den Reformen in der Ukraine. Im vergangenen Jahr war in Kiew der ukrainische Journalist Oles Buzina erschossen worden. Buzina war ein Kritiker der Poroschenko-Regierung gewesen und hatte eine Kreml-freundliche Haltung vertreten. Ukrainische Nationalisten erklärten damals, sie hätten die Tat begangen.
Es ist ein Fall, der bundesweit Entsetzen auslöste, als im November vergangenen Jahres in einem Wohnhaus im bayerischen Wallenfels 8 Babyleichen entdeckt wurden, in Handtüchern und stark verwest. Angeklagt wurden die Eltern der Neugeborenen. Das Landgericht Coburg verurteilte heute die Mutter zu 14 Jahren Haft wegen Totschlags. Der Vater wurde freigesprochen. Carlo Schindhelm berichtet.
Die Staatsanwaltschaft hatte für die Frau lebenslange Haft wegen Mordes und für den mitangeklagten Ehemann 4 Jahre Haft wegen Beihilfe zum Mord gefordert. Doch die Richter folgten dem Antrag der Staatsanwaltschaft nicht, weil sie keine Mordmerkmale erkannten. Die konfliktscheue Mutter habe nicht aus einer besonders krassen Selbstsucht heraus gehandelt, sondern um ein Lügengebäude aufrechtzuerhalten. Das habe mit einem Sterilisationstermin in einer Klinik begonnen, den sie jedoch platzen ließ und es anschließend ihrer Familie verheimlichte, so der vorsitzende Richter. Warum sie das tat, blieb jedoch letztlich offen, wie viele andere Fragen auch. Vor allem die Menschen im oberfränkischen Wallenfels hätten sich eine menschlich nachvollziehbare Erklärung für die schrecklichen Taten erhofft, sagte der Bürgermeister Jens Korn nach dem Urteil. Die Wallenfelser hoffen, dass nun wenigstens wieder Ruhe in ihrem Ort einkehrt. Auch beim mitangeklagten Ehemann erkannten die Richter keine Beihilfe zum Mord. Er wurde freigesprochen. Wenn er seine Frau mit Ahnungen zu einer möglichen Schwangerschaft konfrontierte, habe er von ihr nur Ausreden erhalten. Die Verteidigung zeigte sich erfreut von dem Urteil und will nicht in Revision gehen. Die Staatsanwaltschaft hingegen will eine Revision in Ruhe prüfen.
Gary Marshall, nicht jeder wird sofort wissen, wer er war, aber wenn man weiß, welche Filme er drehte, wie Pretty Woman oder Die Braut, die sich nicht traut, dann geht wohl manchem ein Licht auf. Marshall ist jetzt im Alter von 81 Jahren gestorben. Ein Nachruf von Wolfgang Stuflesser.
Meine glücklichen Tage in Hollywood, so lautete vor ein paar Jahren der Titel von Gary Marshalls Memoiren. So ganz unglücklich scheint seine Zeit als Filmemacher tatsächlich nicht gewesen zu sein. Vor allem Pretty Woman wurde 1990 ein Welterfolg. Diese ungewöhnliche Liebesgeschichte zwischen einer Prostituierten und einem Geschäftsmann.
Okay, nicht so rumzappeln. Ja. Den Kaugummi raus.
Zufrieden?
Mein Name ist Hollister, ich bin der Manager. Darf ich Ihnen helfen?
Sehen Sie die junge Dame da?
Haben Sie etwas in Ihrem Geschäft anzubieten, das so schön ist wie Sie?
Oh ja.
Der Film machte Julia Roberts und Richard Gere zum Hollywood-Traumpaar. Dabei gab es für Regisseur Gary Marshall während der Dreharbeiten ein dickes Problem. Wir hatten noch keine Idee für das Ende. Ich habe immer wieder nachgedacht und dann zu Julia gesagt, erzähl eine Märchengeschichte mit einem Mädchen im Turm, das von einem Prinzen gerettet wird. Das wäre super fürs Ende. Gary Marshall wurde 1934 in New York geboren, in den Bronx, nicht gerade dem feinsten Stadtteil. Er sei oft krank gewesen und habe das Bett hüten müssen, sagte Marshall vor ein paar Jahren in einem Interview.
Ich
hatte 2 Schwestern und die wollten lieber draußen spielen. Also musste ich mir Geschichten ausdenken, um sie zu mir zu locken. Und im Grunde habe ich das den Rest meines Lebens gemacht, mir Geschichten ausgedacht. Er begann als Gagschreiber für Komiker und fürs Fernsehen. Seinen ersten großen Erfolg hatte er mit der Fernsehserie Männerwirtschaft, die auf dem Film Ein seltsames Paar basiert. Marshall lieferte auch die Ideen zu den Serien Happy Days und Morg vom Org, die Robin Williams international bekannt machte.
Nanu, nanu.
Später inszenierte er vor allem Kinofilme, neben Pretty Woman auch Frankie und Johnny mit Michelle Pfeiffer und Al Pacino. Wieder so ein ungewöhnliches Paar, sie Kellnerin, er ehemaliger Sträfling.
Ich geb's auf, aber eins muss ich dir sagen.
Es wäre mir lieber, du lässt es sein.
Ich bin in dich verliebt.
Ganz ins Märchen verlegte sich Marshall dann mit Plötzlich Prinzessin. Anne Hathaway ist zunächst nur ein etwas mausgraues Mädchen, bis Julie Andrews ihr die Wahrheit eröffnet.
Du bist nicht nur Emilia Thermopolis, du bist Emilia Mignonette Thermopolis Rinaldi. Prinzessin von Genovien.
Die Stars standen Schlange, um mit Gary Marshall zu arbeiten. Sein Geheimnis: Mit seinen Filmen gewinne man zwar keine Schauspielpreise, sagte er, aber man habe beim Dreh viel Spaß.
Well, I try to convey that I will not really win you an Academy Award, but I will make you have a really good time.
Marshall arbeitete bis ins hohe Alter. Zuletzt drehte er die romantischen Komödien Valentinstag, Happy New Year und Mother's Day, der im August in die deutschen Kinos kommen soll.
Und soweit das Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Claudia Venoir.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.